Hallo und willkommen zum Londi Podcast. In diesem Podcast und auf unserer Online-Plattform londi.de dreht sich alles um das Thema Lernstörung. Es geht also um Lese- und oder Rechtschreibstörung, auch Legasthenie oder LRS genannt, und Rechenstörung, auch als Dyskalkulie bezeichnet. Heute möchten wir einen Einblick in das Thema Lerntherapie geben. Dazu haben wir eine praktizierende Lerntherapeutin eingeladen. Sie ist nach den Richtlinien des Bundesverbandes für Legasthenie und Dyskalkulie zertifizierte Lerntherapeutin, Diplom-Musiktherapeutin und hilft Kindern mit Lernstörungen schon seit vielen Jahren therapeutisch. Vielen Dank, dass Sie heute hier sein können, um uns etwas über Ihre Arbeit als Lerntherapeutin zu erzählen. Vielleicht fangen wir mal mit etwas Allgemeinem an. Was ist denn Lerntherapie eigentlich? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Also Lerntherapie ist eine sehr spezielle pädagogische und psychotherapeutische Förderung von Lern- und Leistungsstörungen, eben zum Beispiel Legasthenie oder Dyskalkulie. Mhm. Die enthält ganz verschiedene Elemente aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel aus der Verhaltenstherapie mit Tokenprogrammen zum Beispiel oder aus der Heilpädagogik oder auch aus anderen Therapieformen. Die erfordert für mich immer eine fachkundige Diagnostik, damit man genau weiß, wie man mit dem Kind arbeiten kann, wo die Probleme liegen. Und häufig sind eben bei diesen Kindern auch Folgestörungen da, die ich auch in die Lerntherapie mit einbeziehe, zum Beispiel Schulangst, Schulverweigerung, Depressionen, Ängste, ADHS etc.
Wie kann ich mir denn jetzt so einen Lerntherapietag vorstellen? Was machen Sie da so mit den Kindern?
Das ist sehr individuell und sehr verschieden. Das kommt darauf an, wie alt das Kind ist, was es für eine Störung hat, ob es eine Legasthenie hat, ob es eine Dyskalkulie hat, ob es vielleicht auch beides hat. Als Beispiel, wenn jetzt ein Kind sehr betroffen ist und zum Beispiel alle drei Bereiche betroffen sind, also Lesen, Schreiben und Rechnen, dann kümmere ich mich meistens am meisten um das Lesen und um das Rechnen. Dann fällt das Schreiben meist eher hinten runter und wir versuchen dann auch angepasst an den Schulstoff, also dass ich nicht ganz, wenn es irgendwie möglich ist, nicht ganz fremd bin, mich schaue, dem Kind zu helfen, gerade im Rechtschreiben dann bestimmte Übungen zu machen, viel zu lesen und auch viel in spielerischer Form, also das ist einfach, soll keine Stunde sein, das für das Kind an die Schule erinnert, sondern das soll eine Stunde sein, wo es eigentlich mit Spaß lernt, wo es wieder Spaß am Lernen bekommt, wo es Freude hat am Lernen und wo vieles auf eine spielerische Ebene läuft.
Jetzt fragen sich vielleicht auch viele Eltern, was sind denn so Unterschiede zwischen Lerntherapie und Nachhilfe?
Also Nachhilfe bedient eher Schüler, die Lücken haben. Das heißt, die Lücken entstanden sind, weil sie zum Beispiel Unterricht versäumt haben durch Krankheit oder weil ein häufiger Lehrerwechsel war und einfach Lücken entstanden sind oder auch, weil ein Kind vielleicht mal so ein bisschen eine faulere Phase hatte und man nicht so viel mitgelernt hat, gerade in der Pubertät oder sowas. Das macht die Nachhilfe. Das ist eigentlich der Sinn des Ganzen, die Lücken zu schließen. Das findet oft in Gruppen statt. Da geht es wirklich um ganz konkretes Wissensaufholen.
Ja.
Und das macht die Lerntherapie nicht. Die Lerntherapie macht, wir haben es hier mit Störungen zu tun, die sehr tiefgreifend sind. Und wir versuchen, die wirklich an der Basis zu packen und zu gucken, dass wir den Kindern da helfen.
Wer kommt denn so alles zu Ihnen in die Lerntherapie?
Die meisten Kinder kommen zwischen der 2. Klasse und der 10. Klasse. Ich habe eigentlich alle Schulformen. Selten kommen auch Erwachsene. Und ich habe auch, wenn es für mich ganz gut läuft, es freut mich immer sehr, auch auf Kindergartenkinder, Vorschulkinder. Ja. Das heißt, wenn im Kindergarten Erzieherinnen aufmerksam darauf geworden sind, dass ein Kind sehr große Probleme in den Vorläuferfertigkeiten hat, nicht zählen kann, keine Mengenerfassung hat, dass sie dann zu mir schicken und dass wir da schon versuchen, präventiv was zu machen, was wirklich ganz, ganz hilfreich ist und dem Kind oft schon ganz gut hilft, einen besseren Start zu bekommen.
Jetzt würde ich doch gern noch mal zu diesen Vorläuferfertigkeiten was fragen. Was genau ist denn das und wann kann man denn vielleicht schon erkennen, dass da was nicht ganz stimmt bei den Kindern, dass die ein bisschen langsamer sind? Dass Sie da vielleicht noch mal was kurz erzählen drüber?
Also unter Vorläuferfertigkeiten bezeichnet man Fertigkeiten, die ein Kind benötigt, wenn es in die Schule kommt. Mhm. Das heißt, es gibt ja eine Schuluntersuchung und da wird eben in dem Bereich geguckt, ob das Kind zum Beispiel im mathematischen Bereich Mengen erfassen kann, mhm. ob es zählen kann, ob es Größenunterschiede feststellen kann, ob es generell Mengen differenzieren kann. Mhm. Und im sprachlichen Bereich, ob zum Beispiel ein Kind reimen kann, ob ein Kind Silben klatschen kann, eventuell, also das gehört unter diesen Bereich der phonologischen Bewusstheit, ob ein Kind auch schon Anlaute hören kann. Also sag mir mal, du hörst das Wort Oma, mit was fängt denn das Wort Oma an? Solche Geschichten. Und das kann man, gibt es ganz schöne Programme, das kann man ganz, ganz schön im Kindergarten üben. Viele Kindergärten machen das auch. Also das wohl bekannteste Programm ist das Hören, Lauschen, Lernen. Das wird in das Würzburger Trainingsprogramm, das wird in ganz vielen Kindergärten gemacht. Oder auch der Wuppi, das, den lieben die Kinder. Das ist so ein Kerl mit so, ein, mit so goldenen Hörnern oder ja Antennen. den mögen die Kinder total gerne. Und auch in Mathe gibt es zum Beispiel ein Zahlenland. Und wenn da bei diesen Programmen eben so ein Kind auffällig wird und man sagt, also das Kind kann einfach nicht zählen. Das Kind tut sich, wenn man zum Beispiel ein Würfelspiel spielt und das Kind kann einfach nicht 6 Felder gehen und verzählt sich immer oder es überspringt immer eine Zahl. Oder man merkt eben, es tut sich wahnsinnig schwer mit Mengen. Also es hat da einfach überhaupt keinen Bezug dazu. Gib mir mal 3 Stifte und es kann nicht auf Anhieb die 3 Stifte nehmen, sondern muss immer diese 3 Stifte zählen. Also wir reden hier wirklich bis 5 jetzt mal.
Ja, ja.
Genauso eben, im, wenn ein Kind sich schwer tut, seinen Namen zu klatschen. Mhm. Oder zum Beispiel gibt es ganz verschiedene Spielchen. Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Und wenn ein Kind dann sowas bei sowas große Probleme hat, solche Sprechspiele zum Beispiel mitzumachen, das lieben die Kinder, das mögen die ganz, ganz gerne. Da kommt dann jeder Name vor. Oder was ist dein Lieblingsessen in geklatscht? Und sowas. Die Kinder haben da Probleme mit den Silben oder eben auch mit dem Reimen. Sie finden vielleicht so ein Reimwort wie Maus, Haus, was eben ganz typisch ist. Aber die Kinder, die sind ja oft dann ganz kreativ und reimen dann irgendwelche Pseudowörter, die es überhaupt nicht gibt. Und wenn da ein Kind Auffälligkeiten zeigt, dann ist es wirklich sinnvoll, was zu machen. Mhm. Das kann man zum Beispiel auch machen, indem man viele Heilpädagogen machen sowas, die dann einfach sich mit solchen Vorläuferfertigkeiten beschäftigen. Also da, wenn man eben noch nicht zu einem Lerntherapeuten geht, weil das dann mit der Kostenübernahme vielleicht noch schwieriger ist, weil da das Jugendamt noch nicht dran ist, Heilpädagogen oder Logopäden oder auch Ergotherapeuten, dass man da einfach schaut, dass man dem Kind so ein bisschen auf die Sprünge hilft. Aber es muss jemand sein, der dann sich da auch damit auskennt, mit diesem Bereich. Das finde ich ganz wichtig.
Wie oft läuft denn die Lerntherapie in der Woche und über welchen Zeitraum erstreckt sich so durchschnittlich eine Lerntherapie?
Also normalerweise einmal wöchentlich, über 45 Minuten. Das ist unterschiedlich, wie lange das die erstreckt. Wenn ich jetzt Kinder, die übers Jugendamt kommen, habe, die haben in der ersten Bewilligung zwischen 30 und 40 Stunden, haben dann manchmal noch eine Weiterbewilligung, wo ich dann maximal auf 70 Stunden komme. Das heißt, da bin ich Minimum 2 Jahre beschäftigt. Ich habe aber auch viele Kinder, gerade in der Dyskalkulie, wo dann die Förderung ausläuft, wo dann die Eltern privat weiterzahlen und die kommen dann oft auf 5-6 Jahre, bis der Abschluss geschafft ist.
Werden die Eltern bei Ihnen auch mit einbezogen in die Lerntherapie?
Ja, mir ist Elternarbeit sehr wichtig. Ich versuche also erstens immer mal wieder ein Feedback zu geben. Das heißt, dass ich den Eltern sehr viel Positives versuche, über ihren Kindern zu erzählen, weil ja einfach auch oft nicht so viel Positives passiert, weil viel in den Familien Spannungen da sind, es einfach schwierig ist, das Lernen, die Mama und das Kind kommen oft in Streit. Das sind ganze Nachmittage, die an den Kindern und den Eltern vorüberziehen, wo nichts anders gemacht wird, nur Schule-Thema ist. Das finde ich sehr schwierig, dass ich da dann immer mal wieder versuche, mit den Eltern auch eben sehr viel Positives zu geben, auch Ideen zu geben, wie man es vielleicht anders machen könnte, auch ihnen zu helfen, wie könnte man es zu Hause anders organisieren. einfach da rund um sie ein bisschen zu beraten. Und ich versuche auch immer, dass ich versuche dann den Eltern sie zu unterstützen im Kontakt mit der Schule.
Ja.
Also wenn da irgendwie Probleme sind, dass ich mitgehe zu den Lehrern, dass ich auch da versuche, immer so eine neutrale Vermittlungsperson darzustellen zwischen Lehrer und Elternhaus.
Mhm. Kinder mit Lernstörung haben ja auch häufig andere Probleme wie ADHS oder eben, wie Sie schon gesagt hatten, Schulangst. Wie ist es denn, wenn die Kinder mit diesen anderen Problemen zu Ihnen kommen? Wie wirkt sich das auf die Therapie bei denen aus?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, mit was für einem Paket Sie kommen. Also ja. Wenn ich jetzt ein Kind habe, das ein sehr, sehr starkes, ausgeprägtes ADHS hat, das, sage ich mal, jetzt gehe ich mal davon aus, ein sehr chaotisches Kind ist,
ja.
Dann bin ich oft erstmal damit beschäftigt, die ersten Stunden eigentlich erstmal eine Struktur herzukriegen. Mhm. Also das heißt, ich versuche dem Kind auch erstmal zu helfen. Wie schaut, ganz banale Dinge, mein Schulranzen, was habe ich dabei? Also wenn das Kind jetzt direkt von der Schule kommt oder ich ein Kind eben im Hort habe, wie kriege ich da mal dieses Chaos aus diesem Schulranzen weg? Mhm. Wie kriege ich es hin, dass alle Materialien, die wir brauchen, dabei sind? Wie kriegt das hin, dass es ein Hausaufgabenheft führt, das man erstens lesen kann und zweitens, wo alle Hausaufgaben auch wirklich drinnen stehen und drittens, ich auch noch abhake, dass ich alle Hausaufgaben gemacht habe. Mhm. Das ist oft, das hört sich banal an, aber für manche Kinder ist es unglaublich schwierig, das zu regeln und das hinzubekommen.
Ja.
Gerade Kinder, die den ganzen Tag betreut sind, die sind dann am Abend fertig. Die möchten dann zu Hause nicht nochmal diesen ganzen Schulranzen ausleeren und nochmal alles kontrollieren, sondern das muss dann auch gemacht sein. Die müssen sich dann auch selber organisieren können und gucken, dass sie wirklich alles haben. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
Mhm.
Und auch bei Kindern zum Beispiel, die jetzt eher diese Träumervariante haben, die dazu neigen, immer schnell aus dem Fenster zu schauen, zu träumen, zu gucken. Die sehen dann irgendeinen Vogel, die sehen einen Schmetterling, die sehen sonst was. Dass ich versuche mit Verstärkermethoden, wie zum Beispiel durch ein Klackern oder ich schepper mit irgendwas auf den Tisch, die auch immer wieder versuche zu motivieren und dass es wieder weitergeht. Das ist jetzt sehr, beim ADHS sehr typisch.
Mhm.
Bei Kindern, ich habe auch zwei Kinder, die sehr, sehr starke Essstörungen entwickelt haben und gepaart mit einer Depression. Da ist immer auch ein großer Anteil in der Lerntherapie, dass wir einfach sprechen. Mhm. Wie geht es dem Kind? Wie läuft es in der Schule? Um einfach zu versuchen, dass dieser Teufelskreis nicht noch schlimmer wird, sondern dass man da ganz viel auffangen kann.
Mhm.
Also das ist mir auch ganz wichtig in der Stunde, dass die Kinder das Gefühl haben, dass sie kommen können und was erzählen können und dass es da auch aufgehoben ist, dass das auch erstmal nicht zu Eltern wandert. Also wir machen das auch immer aus, wenn sie wollen, dass ich das dann den Eltern erzähle und vor allen Dingen, dass sie einfach mal ihre Sorgen und Nöte und Ängste, die sie so haben, loswerden können.
Mhm. Wie ist es mit Kindern, die mehrsprachig aufwachsen? Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht?
Ja, habe ich auch. Das ist oft sehr schwierig, weil die Kinder natürlich in den Sprachen oft switchen und wenn sie dann schon eine Legasthenie haben und dann sind sie auch noch in den zwei Sprachen nicht ganz sicher, das ist oft sehr schwierig. Ich mache die Therapie allerdings immer in Deutsch. Also
ja.
Es gibt aber Lerntherapeuten, weil ich einfach auch kein Muttersprachler bin, in einer anderen Sprache. Es gibt aber Lerntherapeuten, die zum Beispiel auch auf Englisch arbeiten oder eben auch zweisprachig arbeiten, die da aber auch wirklich dann auch sicher sind in der Sprache.
Okay, vielleicht so ein paar Tipps, dass Eltern herausfinden können, ob die Lerntherapie für ihr Kind geeignet ist. Wie erkennt man denn als Eltern, dass das Kind vielleicht Lerntherapie benötigen würde?
Also wenn ein Verdacht besteht, dass irgendwas nicht ganz stimmen könnte. Der Verdacht, manche Eltern haben den Verdacht einfach selber, weil sie oft schon ältere Kinder haben und sagen, Mensch, da stimmt irgendwas nicht, das kenne ich nicht von meinem älteren Kind. Das hat sich da nie so schwer getan. Oder auch Lehrer auf die Eltern zukommen und sagen, irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Würde ich immer versuchen, einfach eine Testung anzustreben. Und zwar unbedingt wirklich eine neutrale Testung außerhalb. Da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Kinder-Jugendpsychiater gehen, man kann in eine Klinik gehen, man kann in ein SPZ gehen. Das ist wichtig, weil dann hat man das Ganze, kann man sich sicher sein, was das Kind hat und ob das Kind vielleicht auch noch andere Probleme hat, wie auch immer. Dann wird es wirklich gut angeschaut und auch ein Lerntherapeut kann dieses Gutachten dann lesen und kann einfach sehen, Mensch, mit was habe ich es denn hier zu tun? Und man kann sich ein gutes Bild machen.
Ja.
Dazu würde ich immer ermutigen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, dass man das einfach auch nicht zu lange herauszögert.
Mhm.
Ich finde es auch wichtig, man kann wirklich ab Ende der ersten Klasse ganz viel schon testen, dann spätestens in der zweiten Klasse, dass man gerade bei Lernstörungen nicht zu spät dran ist.
Mhm.
Wenn ich eine Dyskalkulie in die Therapie in der zweiten Klasse bekomme, da kann ich ganz, ganz viel machen.
Mhm.
Wenn in der vierten Klasse, da ist das Kind schon so frustriert oft, weil der Zahlenraum schon so groß ist, da wird es dann wirklich schwierig. Und das muss man sich auch wirklich so vorstellen, wenn ein Kind gerade in Mathe in der vierten Klasse kommt, dieser Zug ist an dem Kind schon vorbeigefahren. Ist schon an der Haltestelle, konnte das Kind schon nicht mehr einsteigen, weil einfach der Zahlenraum sich immer mehr erweitert. Das frustriert immer mehr. Bei einer Legasthenie habe ich da noch mehr Möglichkeiten, wenn ich gerade ums Rechtschreiben geht, da kann ich auch mal eine Haltestelle auslassen und dann kann ich da wirklich versuchen, ganz, ganz viel zu üben. Aber gerade bei der Dyskalkulie habe ich da wirklich Probleme, weil es ja auch keinerlei Nachteilsausgleich und Notenschutz für die Dyskalkulie gibt.
Ja.
Und desto früher man was macht, umso besser.
Bedeutet das dann, dass bei Lese- und Rechtschreibstörungen das nicht so wichtig ist, früh anzufangen? Oder?
Nein, absolut. Es ist genauso wichtig. Also vor allem das Lesen ist natürlich, möchte ich mal drauf eingehen, wenn ein Kind sehr spät erst gefördert wird im Lesen, tut es sich enorm schwer. Und ich habe manchmal tatsächlich Fünftklässler, die sehr, sehr schlecht lesen, sehr, sehr langsam, immer noch beim Verschleifen oft sind, wirklich Wörter erlesen müssen. Das dauert unglaublich lange, bis man da dann ein flüssiges Lesen hinbekommt. Das ist aber, also man kann da absolut noch ganz, ganz viel machen, um Gottes Willen. Also das, wenn man da gut dranbleibt und wenn das Kind viel übt, kann man das wirklich gut hinbekommen. Aber natürlich auch da umso früher, umso wichtiger. Genauso beim Rechtschreiben, wenn ich ein Kind in der zweiten Klasse bekomme, das ganz schlecht rechtschreibt und das da wirklich noch nicht lautgetreu schreiben kann, das da noch viele Buchstaben auslässt, das irgendwelche Buchstaben-Lautverbindungen schreibt, die einfach noch gar nicht übereinstimmen mit dem, was es hört. Auch da kann ich viel, viel machen und kann natürlich viel, viel auch von dem Kind, viel, viel Leiden auch von dem Kind abwenden, umso früher ich anfange, weil umso weniger Misserfolge wird das Kind bekommen.
Mhm. Können Sie den Eltern vielleicht ein paar Tipps geben, was sie bei der Suche nach einem Therapeuten beachten sollten?
Also ich finde wichtig, dass der Therapeut ein BVL Zertifikat hat oder auch vom FIL, das ist der Fachverband Integrative Lerntherapie, oder eben der BVL ist der Bundesverband für Legasthenie-Dyskalkulie. Das ist wichtig. Viele, viele Jugendämter achten da auch mittlerweile sehr drauf und zertifizieren auch gar keine anderen Therapeuten mehr. Das heißt, dass der Therapeut wirklich eine gute Ausbildung hat. Das heißt, er hat wirklich ein Curriculum durchlaufen, was sinnvoll ist, was gut ist, was alle Bereiche abdeckt, pädagogisch, psychologisch, die Didaktik, diagnostische Elemente etc. Da würde ich auf alle Fälle drauf schauen.
Wahrscheinlich ist Eltern natürlich auch die Frage wichtig, inwiefern denn die Kosten einer Lerntherapie übernommen werden können. Können Sie uns dazu was sagen?
Auch das ist ein bisschen verschieden, das ist leider nicht ganz einheitlich. Die Jugendämter, das liegt grundsätzlich bei den Jugendämtern, die Kosten der Therapie zu übernehmen, wenn ein Gutachten nach dem Paragraph 35a Sozialgesetzbuch vorliegt. Das heißt, dass das Kind eben Anspruch auf Eingliederungshilfe hat. Das bedeutet, dass die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, beziehungsweise die daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Das ist ein bisschen eine Auslegungssache, wie streng die Jugendämter das haben. Es gibt, muss ich ehrlich sagen, Jugendämter, die sind da sehr streng. Da wird immer eine Schulangst, Schulverweigerung, also wirklich eigentlich schon so, dass das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist, vorausgesetzt. Da müssen dann auch die Lehrer Gutachten schreiben über die Kinder, was sie oft gar nicht können, weil kein Kind wird sich hinstellen und wird vor dem Lehrer jeden Tag weinen und sagen, wie es wirklich ausschaut und wie schlecht es ihm geht. Da tun sich die Lehrer wirklich oft schwer und es gibt auch Jugendämter, die denen ist dieses Gutachten des Lehrers wichtiger als das psychiatrische Gutachten.
Okay.
Das ist sehr schwierig dann. Es gibt aber auch Jugendämter, die da wirklich ein Gutachten bekommen von einer Klinik, von einem Psychiater und sagen, ja, das liegt eindeutig vor, da brauchen wir nicht mehr viel mehr. Sie bekommen das bezahlt und sind da auch offen und helfen den Kindern auch sehr gut.
Genau. Wer kann denn so ein Gutachten erstellen? Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet.
Das können also niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater erstellen. Das können Kinder- und jugendpsychiatrische Kliniken erstellen. Sowas wie ein SPZ kann es erstellen.
Ja.
Auch niedergelassene Psychologen. Es reicht nicht, ein schulpsychologisches Gutachten vorzulegen. Das ist sehr wichtig.
Ja.
Wenn man eine Therapie möchte und eine Therapie beantragen möchte, sollte man den Weg direkt gleich zu einem Facharzt nehmen, weil man sonst auch sehr viel Zeit verliert, weil wenn ich erst auf das Gutachten vom Schulpsychologen warten muss und dann mache ich wieder einen Termin bei einem Facharzt oder in einer Klinik, dann ist einfach mal so ein Jahr ganz schnell vorbei.
Ja.
Deswegen würde ich, wenn ich eine Therapie möchte, immer den Weg gehen und gleich außerhalb der Schule testen lassen.
Aber prinzipiell besteht natürlich auch die Möglichkeit, privat zu zahlen. Also
prinzipiell besteht immer die Möglichkeit, privat zu zahlen. Machen auch viele Eltern, weil sie einfach sagen, sie möchten mit dem Jugendamt eigentlich da nicht in Kontakt kommen.
Ja.
Oder sie möchten auch nicht weiter, dass das irgendwo groß in irgendwelchen Akten vermerkt ist. Sie möchten es einfach privat zahlen.
Ja.
Ist aber jederzeit möglich.
Wie ist denn das in der Corona-Zeit? Da hat sich ja wahrscheinlich so vieles geändert. Für Sie auch? Gibt es da die Möglichkeit der Online-Therapie?
Und ich habe selber Gott sei Dank wirklich nur 6 oder 7 Wochen online machen müssen mit allen. Das war im ersten Lockdown im März, April, Mai 2020. Danach durften wir sofort wieder aufmachen und mussten auch nicht mehr zumachen. Auch als letztes Jahr an Weihnachten die Schulschließungen waren, mussten wir nicht zumachen. Ich habe dann allen Eltern die Wahl gelassen, ob sie online die Therapie haben möchten oder ob sie kommen möchten. Und dann bis auf ein Kind sind bei mir alle Kinder in Präsenz gekommen. Die haben das auch sehr genossen, dass sie in Präsenz kommen konnten. Ich habe das auch gemacht, weil ich das einfach ganz wichtig fand, dass die Kinder kommen können und sie hatten genug online. Und deswegen habe ich das in Präsenz angeboten. Was aber nichts gegen die Online-Therapien spricht. Also das ist wunderbar und es ist super, dass man es machen kann. Und dass wir das machen konnten, war super. Da haben wir auch alle ganz, ganz viel gelernt daraus. Das ist auf alle Fälle eine super gute Alternative.
Ja. Was sind denn vielleicht noch zusätzliche Aktivitäten, die man neben der Lerntherapie noch machen kann, die sich auch positiv für Kinder mit Lernstörungen auswirken, also aus Ihrer Erfahrung? Was kann den Kindern denn noch zusätzlich zu einer Lerntherapie vielleicht helfen?
Also jetzt einfach mal im privaten Bereich. Ich finde, das ist immer toll, wenn ein Kind noch einen anderen Ausgleich hat. Das heißt, ich habe viele Kinder, die sich ganz, ganz viel Bestätigung durch den Sport holen, wenn sie irgendwo in einem Sportverein sind, da vielleicht auch noch in einer Mannschaft sind oder irgendwelche Wettkämpfe machen, die dann oft ganz viele Talente da haben. Das finde ich ganz, ganz toll. Da kriegen die ganz viel Bestätigung und das erzählen die immer ganz glücklich, wenn am Wochenende wieder irgendein Wettkampf war. Das Gleiche gilt natürlich für Musik. Wenn ich ein sehr musikalisches Kind habe, dass ein Kind einfach ein Instrument spielt, in einem Orchester spielt oder sonstige künstlerischen Begabungen hat, wie auch Schauspiel oder Malen. Also sowas finde ich einfach gut, wenn man nochmal ein ganz anderes Hobby nochmal pflegt und sich darüber vielleicht auch ganz viel positive Erfahrungen holt.
Mhm. Abschließend, gibt es vielleicht noch etwas, was Sie den Kindern oder den Eltern mitgeben möchten, was wir jetzt vielleicht noch nicht gesagt haben?
Also ich kann nur alle Eltern ermutigen, eine Lerntherapie zu machen. Einfach aus dem Grund, weil man, glaube ich, erstens den Kindern natürlich helfen kann, zweitens auch den Eltern helfen kann, indem man wirklich ganz viel Spannung von zu Hause rausnimmt, indem man eine Anlaufstelle ist für diese ganzen Sorgen und Nöte, die so aufgrund der Lernstörungen auftauchen. Dass man die zusammen besprechen kann, dass man ein offenes Ohr dafür hat, dass man einfach den Eltern mit Rat und Tat zur Seite steht. Und ich werde ganz oft gefragt, ja, bringt denn sowas was? Und ich kann nur von meiner Seite sagen, natürlich ist es unterschiedlich. Beim einen Kind bewegt sich mehr, beim anderen bewegt sich weniger. Aber insgesamt mögen das die Kinder. Und die mögen es, dass sie diesen Schulstoff, der oft so belastend ist für die Kinder, in einer anderen Form nochmal kennenlernen und dass sie mit Lernen auch nochmal positive Erfahrungen machen. Und deswegen kann ich es wirklich empfehlen, eine Lerntherapie zu machen.
Ja, super, super. Vielen, vielen Dank. Auch, dass Sie heute hier sein konnten, um Ihr Wissen und Ihre Erfahrung mit uns zu teilen. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Wir hoffen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Nützliches aus diesem Interview mitnehmen konnten. Wenn Sie mehr Interesse an den Themen Legasthenie und Dyskalkulie haben, schauen Sie doch gerne auf unserer Webseite londi.de vorbei oder hören Sie in einen unserer anderen Londi-Podcasts. Bis bald!